bei Recruiting, dem Podcast für Recruiting und Personal. Mein Name ist Norman Lebach und ich bin Geschäftsführer der PersoCam GmbH und wir sind heute in der Mitte von Erfurt. Ich habe das Gefühl, wir stellen uns mal alle gegenseitig oder grundsätzlich jeder für sich mal vor und vielleicht übernimmst du, André, weil so sind wir in der Vergangenheit auch immer verblieben. Ich habe immer an André übergeben.
Du meinst, wir bleiben unserem Regelwerk treu. Hallo liebe Hörer, vielleicht erstmal vorweg, es gab jetzt eine längere Pause, wir haben ein bisschen die Zeit genutzt, um ein paar Sachen neu zu strukturieren und der Podcast wird jetzt einmal monatlich kommen, dafür aber, außer es kommt gerade wegen Corona was dazwischen, nur noch mit Gästen und spezielle Themen, die wir mit den Gästen ausarbeiten. Und Gast ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise wir sind mal wieder zu Gast und heute in der Handwerkskammer, direkt beim Fischmarkt und sprechen mit dem, ich muss das fragen, Hauptgeschäftsführer, ist das richtig? Ja, Herr Malczarek. Und ich schlage vor, Sie stellen sich einfach ganz kurz vor, was Sie so tun und wie Sie vielleicht dazu gekommen sind und dann legen wir knallhart mit den Fragen los, die uns auf der Seele brennen.
Ja, wunderbar. Ich sage auch ein kräftiges Hallo. Ich freue mich, dass ich Gast und Gastgeber in einem sein kann. Gastgeber, dass Sie vom Recruiting Podcast zu uns kommen und auch mal sehen, wie Handwerk über die Geschichte, über die Jahrhunderte hinweg, ich sag mal, für sich auch Werte schafft. Allein haben Sie, sagten es gerade, Sie sind hier am Fischmarkt, am Gilderhaus. Und da sieht man, welches tolles Gebäude ist. Ich freue mich, Gast zu sein, weil ich glaube, dass wir Themen haben, die in aller Munde sind, von Bildung, von Fachkräften. Und da ist Handwerk ein wichtiger Spieler. Deswegen bin ich froh, dass ich heute Gast und Gastgeber sein kann. Ich glaube, dass ich von der Person bekannt bin, Thomas Malczarek, seit jetzt fast 14 Jahren im Amt des Hauptgeschäftsführers der Handwerkskammer Erfurt, die ja für Mittel- und Nordthüringen, was das Handwerk angeht, zuständig ist. Und ich selber, ich bin jetzt fast 30 Jahre in Erfurt lebend, 29 ganz genau genommen und wie gesagt, davon fast die Hälfte jetzt im Handwerk, das ist auch sehr schön. Ich freue mich, dass Sie da sind, ich freue mich, dass wir uns unterhalten über das Handwerk.
Ja, wir freuen uns auch und danken vor allen Dingen für die Gelegenheit. Sie haben das schon angesprochen, wir sind hier im Gildehaus, es ist wunderschön, es fällt natürlich auf, wenn man kommt rein und man sieht halt auch im Haus viel Handwerk, da sind die Holztüren, der Kachelofen, den man hier noch sieht, ich kann mich noch erinnern, meine Oma hatte tatsächlich so einen ähnlichen, also da ist tatsächlich, das fühlt man richtig, dass das Handwerk hier zu Hause ist und es sind ja schwierige Zeiten und die waren tatsächlich auch vor Corona schon. Corona wird ein Thema heute in der Folge sein. Es geht natürlich bei uns immer ums Personal. Und unsere Frage ist tatsächlich, welche Innovationen denn im Handwerk und vielleicht auch tatsächlich direkt von der Handwerkskammer gesteuert oder zumindest angeregt, gibt es denn in Handwerksbetrieben? Weil der klassische Handwerksbetrieb, der ist jedem klar, aber manche haben gar nicht auf dem Schirm, dass auch größere Betriebe durchaus zum Handwerk zählen.
Ja, genau. Vielleicht lassen Sie mich mal zwei Worte nochmal zur Identifikation und Definition Handwerk sagen. Also es gibt nicht den einen Beruf oder zwei Berufe, es gibt auch nicht eine Größe eines Betriebes, die entscheidet, ob man im Handwerk ist oder Industrie. Das sind ja unsere Partner. Es gibt die IHK und dann gibt es die HWK. Wir sind die Vertreter der gewerblichen Wirtschaft. Auf Kammerseite und bei uns sind es Berufe. Bei uns entscheidet der Beruf, da gibt es eine klare Festlegung, welche Berufe nach der Handwerksordnung dem Handwerk zuzurechnen sind und welche dem Industrien- und Handelsbereich. So, deswegen sind wir ein recht bunter Zoo, vom Augenoptiker bis zum Zahntechniker, vom Kosmetiker, Friseur zur Bauwirtschaft, der Nahrungsmittel, Fleischer, Bäcker, Bereich bis zum Holz, Zimmerer, Tischler. Also wenn Sie morgens aufstehen, Zähne putzen, bis zum Tag, wo Sie sterben, Bestatter, da haben Sie permanent mit dem Handwerk zu tun. Handwerk sorgt für uns, Handwerk ist im normalen Leben drin. Sie haben hier von den Räumlichkeiten besprochen. Die Zuhörer können ja nicht sehen, was wir machen. Wir haben hier letztendlich so ein Stück weit im vorderen Bereich, wo Sie jetzt sich aufhalten, Ambiente, was gut das Credo von vor 80 Jahren hat. Also stark Holz, das hatte sie geschildert. So, das kann man sagen, mag ich oder mag ich nicht, aber es sieht sehr würdevoll und traditionell und ja, vermittelt, denke ich, auch mal ein Gefühl von einer bestimmten Klasse.
Also die Handwerkskunst schon fast. Ne? Wenn ich den Schrank hinter Ihnen sehe, da ist ja mit Schriftzug und mit Ornamenten und allem. Also das ist ja heutzutage, ich sage jetzt mal, wenn ich bei Ikea gehe, da habe ich eine glatte Fläche und dann das war's.
Mit einem Ikea-Schrank können Sie dreimal umziehen. Dreimal umgezogen ist einmal abgebrannt, sagt der Volksmund. Ja. Hier der Schrank ist von, das ist ein Meisterstück, von dem Handwerksmeister Hess, der bis 1977 der Kammerpräsident war. Okay. Und von den Mit-50ern. Und damals, zu DDR-Zeiten, gab es ja auch eine Handwerkskammer. Gab es keine IHK, aber es gab eine Handwerkskammer, die natürlich dann auch staatlich geführt worden ist. Und aber Erfurt ist eine kleine Ausnahme dahingehend, weil halt eben dieser Herr Hess seinen eigenen Tischlereibetrieb hatte, aber auch Präsident war, so wie das heute auch der Fall ist. Der Präsident hat, die Präsidentin hat immer noch einen handwerklichen Unternehmen. Und erst ab 77 kam dann der SED-Funktionär, der dann bis 89 hier Vorsitzender, ich sag dann Vorsitzender, nicht mehr Präsident, und ist dann ein Jahr später am Grabe eines Mitarbeiters gestorben. Das ist so. Also es hat ihn richtig getroffen, nicht den richtigen, das kann ich nicht beurteilen, ich kenne den Mann ja gar nicht. So. Zur Innovation, da waren wir stehen geblieben. Ich habe das nochmal bewusst im Bogen geschlagen, wie es hier in den Räumlichkeiten aussieht, weil mit Handwerk verbindet jeder Tradition, Verlässlichkeit. Und Tradition, das geht ja je nachdem auch in das Verstaubte leicht rein. Das ist Irrtum. Das ist ein großer Irrtum, weil kaum ein Wirtschaftszweig passt sich so permanent in den Entwicklungen an. Man sieht es an einer Geschichte, glaube ich, sehr leicht. Wenn man mal vor 100 Jahren war der Schmied ein Handwerksberuf, den es überall und gab. In jedem Dorf, überall gab es einen Schmied, weil die Pferde mussten ja beschlagen sein. Mhm. Und heute findet man kaum noch Schmiede irgendwo, wo größere Reitergehöfte sind, da wird auch irgendwo ein Schmied sein. Während der Kfz-Bereich, also der Kraftzeug- und Automobilbereich, natürlich wahnsinnig zugenommen hat an Bedeutung. Und dort ist das Handwerk vertreten. Und ich weiß, der Vorpräsident vom jetzigen hat immer gesagt, mit dem Wissen von vor 10 Jahren kann ich heute kein Auto reparieren. Und da will ich jetzt eigentlich hingehen, da komme ich in Innovation rein. Das Handwerk wird permanent, muss anschauen, ob es die technologischen Veränderungen mit aufnehmen kann in seinen Arbeitsalltag, sehr stark technisch getrieben waren und sind die Informationen, sind die Veränderungen. Handwerk hat sich immer anpassen müssen. Und wer sich da angepasst hat, war nachher vielleicht nicht mehr überlebensfähig. Von daher gesehen ist es so, dass wir sagen können, Handwerk ist auch modern, innovativ. Wir kommen natürlich jetzt mit der Digitalisierung in eine ganz andere Welt herein. Und da muss man schauen, wie kann Handwerk sich aufstellen, wie kann Handwerk sich das auch verorten. Wir in der Handwerkskammer Erfurt hatten von 2016 bis 2018 eine sehr tiefe Befragung vorgenommen und haben einfach mal gesagt, was bedeutet Digitalisierung? Das sagen wir jeden Tag. Das ist so genauso wie guten Tag, sagen wir Digitalisierung. Aber wissen ja gar nicht, was dahinter steht. Und haben dann auch mal die Definition Digitalisierung genommen und geschaut, wie ist die Betroffenheit der Digitalisierung im Handwerk. Da gibt es rechtliche Dimensionen, die wollen wir beiseite schieben, ist eher langweilig. langweilig und lästig. Ja. Dann gibt es rein maschinentechnologisch getriebene Innovation und auch im Rahmen der Digitalisierung. Das hat natürlich Handwerk auch, aber da muss man auch ehrlich sein, da kommt die Treiber sind dort die Industrie. Ja. Ja, wenn die Automobilindustrie sagt, sie möchte bestimmte Prozesse jetzt, ich sag mal, auf Plattformen organisieren, dann geht das in die industrielle Zulieferkette und dann die zweite und dritte Kette ist Handwerk. Die haben sich um anzupassen oder treten aus. Ja. Ich will es auch noch ein anderes Beispiel machen, wo wir auch da so Plattformen haben. Das ist im Baubereich BIM. Building Information Modeling. Dort ist man, was ist das? Einfach gesprochen, nachvollziehbar, dass eine IT-Plattform, wo man von der wir sind jetzt bei einem Haus, von der Gestaltung eines Hauses, also Architekt und derjenige, der bauen will, über die Genehmigungsverfahren, da ist das Bauamt dabei, bis zur Auftragsvergabe, da ist dann mal der Architekt, der Bauherr und die Unternehmen, die Handwerksbetriebe, bis zum Abschluss der ganzen Baumaßnahmen, alles auf einer Plattform geschehen kann. In Ländern wie Skandinavien, also skandinavischen Länder in England, ist das ein stehendes Verfahren, zumindest für den öffentlichen Bau. Im privaten Bau reicht das rein. Und dort haben wir auch als Handwerkskammer schon versucht, Modelle aufzubauen, Unterstützung. Da gibt es schon viele Ansätze, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber das als tiefgreifendes Modell zu erarbeiten und dann mit den Baubetrieben, die dann tangiert werden davon, weil sie erhalten die Aufträge über diese Plattform, die Ausschreibung, die Leistungsverzeichnisse, die Verträge, die einzelnen technischen Bauabschnitte, als auch dann die Vergütung ihrer Leistung, laufen auf solchen Plattformen. Und da haben wir wichtige Impulse. Wir haben sensibilisiert, das ist unsere Aufgabe, sehr stark auch gerade im innovativen Bereich, aus der großen Begrifflichkeit BIM, das zu schauen, was ist das fürs Handwerk und dann so runter zu häckseln, dass es für den Betrieb umsetzbar ist. Und da haben wir viele gute Ansätze gehabt, dass die Betriebe in der Lage sind, in diesem Thema, in diesem Spiel mitzumachen. Ich war bei der Erhebung, die wir im Rahmen der Digitalisierung 16/18 durchgeführt haben, recht hammer technologische Themen. Und da gibt es ein ganz anderes Feld, was mich viel mehr umtreibt. Die Digitalisierung verändert was ganz anderes in bedeutender Weise. Und zwar die Kunden-Unternehmer-Kommunikationsverhalten. Ja, früher gab es einen Brief, gab es einen Flyer, gab es das Telefonat, gab es die stehende soziale Verbindung, Mund-zu-Mund-Propaganda. Und jetzt kommen wir durch eine ganz andere Form, dass jede Leistung faktisch überall anbietbar ist. Ja, das machen wir ja auch. Wir gucken rein www, wer kehrt am besten den Hof.de und dann kriegen wir entsprechende Leute, die uns da die Arbeit machen können. Wir sind international, können wir das machen. Also sprich, die Information kostet kein Geld mehr, was früher teuer war. Die Leistung wird transparent. Jeder Unternehmer muss seine Leistung transparent machen. Er muss sagen, keine Ahnung, in meinem Brot oder wenn ich das erbaue oder den Tisch erstelle, der sieht so und so aus, der hat Bedingungen, Kleber hin und her. Also damit eine unheimliche Vergleichbarkeit. Was wiederum auch bedeutet, dass die Industrie jetzt kleine Größen machen kann, auch in einer gewissen Wirtschaftlichkeit, was für die früher uninteressant war. Aber auch, das ist ein ganz, finde ich, auch ein wichtiger Grund an der Stelle, an der Sache ist, auch der Preis ist vergleichbar. Also man kann überall an jeder Stelle jemanden akquirieren für eine Dienstleistung, die Produkte sind vergleichbar und die Preise sind vergleichbar. Und das bedeutet natürlich eine ganz andere Veränderung des Vorgehens des Handwerkers. Mhm. Ja, er muss natürlich genau schauen, wer ist denn meine Kundschaft, die früher vielleicht regional aufgestellt war. Ja, kann ich also meine Möglichkeit, wie ich Kundenbindungen aufbaue, also Kundenbindungsprogramme, darüber muss ich Gedanken machen. Ein weiteres wichtiges Feld ist die Kooperation. Früher, es gibt ja die Vertikalkooperation, dass man wie Dachdecker sagt, ich brauche einen Spengler. Ja, oder der Heizungssanitärer sagt, ich brauche einen Fliesenleger. Und dann sagt er, gut, ich gehe jetzt mit Max Mops, der ist ein toller Fliesenleger, den rufe ich an und sage, ich habe zwei Bäder zu machen, fließt mir das. Aber jetzt kann Kooperation, und das ist ein Vorteil fürs Handwerk, viel größer gegriffen werden, dass man eventuell in der Lage ist, mit 3-4 kooperierten Handwerksbetrieben sogar Aufträge zu ergattern, die früher Industrie groß waren.
Meine Frage dahingehend ist, Sie haben jetzt sehr schön erklärt, wie die Digitalisierung grundsätzlich auf das Handwerk wirkt. Was für Auswirkungen hat sie denn auf die Suche nach Personal? Weil das war ja in den letzten Jahren durchaus eine Herausforderung, Personal zu finden, und da ist das Handwerk natürlich nicht allein. Sehen Sie mehr Chancen darin oder ist es eine größere Herausforderung? Oder ist es beides?
Ich kann da keine ich kann da kein Endergebnis sagen, so nach dem Motto 4-3 Chancen. Das weiß ich nicht. Es ist eine Herausforderung für den Unternehmer, sich mehr um sein Personal zu kümmern. Dieser Satz ist ja auch schon erklärungsbedürftig. Das impliziert ja, man hat früher sich nicht um seine Mitarbeiter gekümmert. Das ist auch, so meine ich das in keinem Fall. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass in größeren Betrieben, Industriebetrieben oder im Dienstleistungssektor Personalentwicklungskonzepte auf dem Tisch liegen. Da gibt es auch Personalabteilungen, die nichts mehr anderes machen, als an der Stelle zu denken. Und wenn ein Handwerksbetrieb, man darf ja nicht vergessen, die mediane Größe ist im Handwerksbereich um die 8-12 Mitarbeiter. Und da ist keiner da, der jetzt extra nur für den Personalbereich zu. Also intensiver nachdenken, wie kann ich Fachkräfte binden und wie kann ich sie gewinnen oder wie kann ich gewinnen, ist vielleicht der erste Schritt, wie kann ich binden, wie kann ich sie weiterentwickeln. Das aber als proaktive Thema machen, nicht so nach dem Motto, oh, jetzt kommt der Mitarbeiter, er klopft bei mir, ich spüre das und er will dann bestimmt wieder, ja, sondern wirklich hingehen und die Dinge entwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also das ist, glaube ich, auch das, was wir so in unserer Arbeit spüren, das ist ja querbeet, Branchen, ja. Querbeet und auch ob Industrie oder Handwerk, das ist genau das, wie Sie es auch sagen. Genau diese modernen Mitarbeiterkonzepte sind, glaube ich, das, was den einen oder anderen ja auch abhebt von ja. einander. Ja. Haben Sie da ein Beispiel, wo Sie sagen, so ein Mitarbeiterkonzept, was Sie vielleicht auch begleitet haben oder ja. unterstützen Sie da vielleicht sogar selber auch aktiv?
Ja, klar.
Das ist immer interessant.
Also, wir haben jetzt festgestellt, das ist ein wichtiges Thema, dass wir müssen erstmal, das ist unser zweiter Schritt, natürlich unsere Betriebe in der Breite auch sensibilisieren. Ja. Also wir müssen es auch zum Thema machen. Ja. Die Sorgen kennen sie, aber wir müssen ja auch Lösungswege zeigen. Und der dritte Schritt ist natürlich, dass wir dann auch Fachkräfte in unserem Haus, in meiner Kammer, dann auch speziell einsetzen, die in die Betriebe rausgehen. Wir haben sogenannte Qualifizierungsberater mhm. und Bildungsberater, die haben zum Teil auch noch andere Aufgaben, aber jetzt bleiben wir bei dem Punkt, den Sie genannt haben. Die Mitarbeiter gehen zu den Betrieben und schauen sich wirklich und sprechen mit dem Unternehmer, wie viele Mitarbeiter hast du, sind sie gewerblich, mhm. wie viele haben welche Qualifikation, wir haben ja Meisterberufe, hast du auch einen Angestellten, der Meister ist, falls du mal nicht da sein kannst, mhm. sind die entsprechend weiter fachlich, aber auch persönlich entwickelt. Also solche Konzepte erarbeiten wir, ja, da sind wir unterwegs.
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, also einen, wo man wirklich mal zurückgreifen kann, wo man nicht den Konkurrenten fragen muss oder den Freund, sondern wirklich eine Instanz, weil sie natürlich diesen Helikopterblick haben und einfach viele Erfahrungen damit auch einsammeln können. Ja, bei mir schließt sich so eine Frage noch an, weil wir sind ja gerade in einer Phase von Corona. Das lässt uns nicht los. Das ist ein Wort, was uns tagtäglich mehrmals begleitet. Ja. Jetzt ist die Frage, hat sich denn was Gravierendes bei der, ich sag mal, Rekrutierung verändert von vor Corona zu mit Corona? Auf meiner kleinen Notiz hatte ich noch nach Corona stehen. Das habe ich heute durchgestrichen, weil ich gesagt habe, es hält tatsächlich an. Und wir befinden uns ja leider momentan vor einer nächsten Verstärkung, einer nächsten Welle. Gibt es da Unterschiede oder ist das gleich geblieben im Moment, die Bedarfe in dem Handwerk?
Strukturell haben wir keine Veränderung. Mhm. Wir haben natürlich eine Anpassung aufgrund von Unsicherheit. Ja. Und wir werden mittelfristig andere Ansprechformate entwickeln. Was heißt das? Wir haben natürlich einen Fachkräftemangel gehabt. Mhm. Vor Corona. Den haben wir heute, den haben wir morgen. Einfach aus der Dimension heraus, dass wir einen wahnsinnigen Abgang an Fachkräften altersbedingt haben. Die starken Jahrgänge gehen ja jetzt in den nächsten 10 Jahren in Rente. Mhm. Und es wachsen allein quantitativ nicht so viele Leute nach. Also können wir uns reden, wie wir wollen. Das gilt für Pflege, für die Landwirtschaft, für die Industrie, für den Handel, für keine Ahnung, wen auch immer. Aus den Betrieben gehen mehr Leute raus, als reinkommen. Mhm. Das hat sich geändert. Unsicherheit war der zweite Punkt, den ich gesagt habe. Wir sehen natürlich, dass jetzt Betriebe sich Gedanken machen und sagen, das hat mich ins Mark getroffen. Jetzt ist im Handwerk nicht die Gastronomie als Beispiel. Wir haben auch ganz wenig im Veranstaltungsbereich. Da haut es ja bitterbös rein. Wir haben natürlich Bereiche, und jetzt komme ich so auf die Konjunktur, das beantwortet die Frage. Wir haben natürlich im Baubereich, ich will einfach mal ein Thema nennen, wo es bis heute relativ ordentlich gut läuft. Aber es gibt auch Verunsicherung, weil natürlich die öffentlichen Hände große Auftraggeber sind. Wir haben Bereiche, die am gewerblichen Industrie dran liegen, die sagen, und die Automobilindustrie ist so wichtig, wir wertschätzen sie zu wenig in Deutschland mit ihren Produkten, mit ihren hervorragenden. Die sagen, wenn das noch mehr zusammenbricht, dann sind wir auch betroffen. Und natürlich die durch die Schließung betroffen waren, jetzt im Lockdown-Fall, im Frühjahr. Dort ist Verunsicherung, dort wartet man auch mit der Weiterentwicklung. Das wird sogar ein Stück weit kombiniert mit einer anderen Verhaltensweise. Wir haben eine sehr, sehr hohe Anzahl an unternehmensabgebenden Unternehmen, jetzt allein altersbedingt. Nicht, dass sie jetzt sagen, ich will abgeben, aber die sagen 58 plus. Ja, die sind alle in so einem Range, wo man sagt, der muss sich oder die müssen sich Gedanken gemacht haben, die dann sagen, stopp mal, wenn es jetzt runtergeht, ich bekomme keine Leute, noch schlechter. Und meine wirtschaftlichen Verhältnisse kann ich gar nicht mehr überblicken für die nächsten 5 Jahre. Dann downsize ich mein Unternehmen, dann mache ich es kleiner. Also ich verzwerge es ein wenig. Und damit wird die Leistungskraft sowohl von der Quantität, aber auch von der Qualität schlechter. Das ist ein großes Problem. Und die dritte Dimension ist die Werbung für das Handwerk. Wir haben unseren Nachwuchs immer selber produziert. Handwerk hat ja schon immer doppelt so viel entsprechend ihrer Stärke ausgebildet. Also immer der Nachwuchs kommt von uns selber. Und wir kommen natürlich an die jungen Leute nicht ran. Wir haben gute Hälfte oder knapp die Hälfte geht in akademische Bereiche rein. Ich will gar nicht darüber diskutieren, ob die dafür geeignet sind, die jungen Menschen. Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber was ich sicherlich beurteilen kann, dass die Vorstellung dessen, was man mit akademischen Berufen macht, vielleicht gar nicht gedanklich so präzise ist, ja, bei den jungen Menschen. Und wenn die dann mit 18 aus der Schule rausgehen, eine 2-jährige Ausbildung, Klammer auf, die können die ja verkürzen mit Abitur, Klammer zu, nie schaden würde. Das ist jetzt kein Motivargument und kein Hip-Argument, das weiß ich. Aber unser Problem ist, wir treffen die Leute nicht auf dem Berufsmessen. Wir können die nicht in den Schulen besuchen, dafür haben wir Leute, weil durch Corona die Zugänge versperrt sind. Das ist ein Problem und da wird man sich Gedanken machen müssen, da sind wir wieder bei Innovation, wie es uns als Handwerkskammer, die für die Betriebe ja da sind, aber auch den Betrieben vor Ort, andere Ansprechvarianten, digitale Varianten gibt, an die jungen Leute ranzugehen. Da ist viel zu tun.
Das ist quasi, schließt da meine Frage an. Die Handwerkskammer oder das Handwerk heißt es ja so schön, macht ja tatsächlich in den sozialen Netzwerken aus meiner Sicht, und ich beäugle das immer sehr kritisch, durchaus ein sehr gutes Marketing. Gibt es da Unterstützung hier direkt von der Handwerkskammer für die Betriebe, um zu sagen, okay, passt auf, wenn ihr Auszubildende sucht, wird das wohl der Weg sein, den ihr gehen müsst? Gibt es da Programme oder zumindest Weiterbildung? Ich weiß, es gibt ja oben das große Weiterbildungszentrum. Wie sieht es da aus? Was ist da in den nächsten Jahren geplant?
Also erstmal vielen Dank, dass Sie bei kritisch-fachkundiger Betrachtung der gesamten Szene Sie unsere Kampagnen als ordentlich bis gut bezeichnen. Das tut gut. Ja, es gibt eine nationale Image-Kampagne. Die ist hochprofessionell. Die wird dann kommt aus Berlin, aber die wird von uns von den Handwerkskammern, also damit auch von der Handwerkskammer Erfurt, transportiert. Das ist das, was viele wahrnehmen. Die Schilder draußen im Internet, die entsprechenden Geschichten. Wir haben auch diese Image-Kampagne, können wir, das promoten wir auch, unterbrechen zu den Betrieben. Die können das also auch auf ihren eigenen Betrieb runterbrechen, die Geschichten, die es da gibt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, Das haben Sie ja angesprochen, da gebe ich Ihnen sehr recht. Wir müssen noch stärker die Betriebe beraten und unterstützen, wie sie auf diesem Influencer-Bereich, so will ich ihn mal nennen, ob das jetzt so richtig ein Begriff ist, aber ich denke, es ist so eine Art Influencing, was man da
ja, macht. Man kann mit Influencern in ja. den sozialen Medien durchaus werben. Ja. Macht, würde für viele Sinn ergeben.
Ja, oder alles, was dann, ich sehe das gar nicht nur ein Mensch, der da dauernd erzählt, wie toll das ist, aber ich sehe, ihn beeinflussen ist ja Influence, ist ja beeinflussen, ja. Mhm. Das muss man mehr. Da haben wir erste Ansätze, aber das werden wir mit Sicherheit verstärken, weil es auch eine immer relevantere Rolle spielt. Also da sind wir auf dem Weg, aber da haben wir noch Kinderschuhe an.
Sie haben die Berufsmessen erwähnt. Wie sind denn da grundsätzlich die Erfahrungen der letzten Jahre mal unabhängig von Corona gesehen? Hatten Sie den Eindruck, dass die Unternehmen verstärkt nach diesen Messen suchen, also nach dem Kontakt direkt auch mit den Schülern suchen? Oder ist es eher so ein, Sie wissen gar nicht, wie Sie an diese Zielgruppe herantreten sollen?
Doch. Die Berufsmessen, die sind sehr wichtig. Mhm. So wichtig für die Betriebe und erst recht für die jungen Leute. Natürlich ist sie, es machen dann Innungen oder es machen Verbände, keine Ahnung, die Schornsteinfeger, die machen dann auch so, oder andere machen entsprechende, stellen sich aus, da gibt es so eine Straße des Handwerks. Aber es können natürlich nicht alle Betriebe da sein, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass auch die jungen Menschen die Möglichkeit haben zu sehen, was es gibt. Und dort sind ja auch von mir Leute, Mitarbeiter, die dann beraten. Und wenn einer für einen bestimmten Berufsbereich Interesse hat dann und er sagt, ich komme aus Bad Langensalza, dann kann man sagen, gut, geh doch mal dahin, geh mal hierhin. Ja? Also wir weisen auf Betriebe hin. Wir versuchen das auch entsprechend in die Fläche dann runter zu delegieren. Also das ist lebenswichtig. Das trifft uns bitter, dass die Berufsmessen im Juni, Mai, Juni sind immer ausgefahren sind. Und jetzt, was für November geplant wird, da ist weiterhin wieder eine Berufsmesse. Da sind wir noch sehr, sehr unsicher, wie sie umgesetzt wird.
Ist die digital in Planung oder ist es noch eine, ich sage mal noch, aber eine Live-Messe?
Das ist eine analoge Messe.
Ah, okay.
Ich bin jetzt auch ein Mensch, der noch an Analogen viel Spaß empfindet, ja, sieht. Aber Sie haben natürlich recht, das sind alles weitere Formen der Kommunikation, die notwendig ist. Aber Sie müssen eins vergessen, dürfen nicht vergessen, wir sind ein haptischer Berufszweig. Also es kann ja sein, wir können alles digital machen, aber am Ende des Tages muss einer das Holz, Metall, den Teig, das Stück Fleisch, die Haare anfassen.
Ja.
Und deswegen müssen wir den jungen Menschen, wenn wir sie für uns gewinnen, klar mit einer peppischen, hippen Show, mit einer super geilen Nummer da im Internet, da kann man Aufmerksamkeit machen. Aber sie müssen durch das Anfassen, durch die Haptik, müssen sie sagen, das will ich tun.
Ja. Ich hätte noch eine Frage und wollte es dann mit Sicherheit über Anreize noch was fragen, ja. Wie ich dich kenne. Wenn wir dabei sind, dass wir die jungen Leute abholen wollen und dass wir denen zeigen wollen, wie Handwerk sich anfühlt. Gibt es einen Wunsch an die, ich sag mal, an die Politik,
ja.
was passieren müsste? Weil es ist ja ganz viel in politischer Hand, was man dort mit der Ansprache der Jugendlichen machen kann, oder beziehungsweise auch beim Thema Berufsvorbereitung.
Ja, ganz klar. Also da bedanke ich mich ja für die Frage, weil sie ist so, so wichtig. Und mit jedem, mit dem man spricht, ob es auch Politik in der Gesellschaft, die sind immer dann sofort und sagen, jawohl, die Berufsorientierung muss, das ist gut. Das ist toll, wenn die Kinder in die Betriebe oder bei uns im Handwerk auch noch in die Berufsbildungszentren kommen, weil wir dort gerade für die ganz Jüngeren, das ist meist ab der 7. Klasse, auch eine pädagogische Betreuung haben und wir ihnen auch, ich sag mal, den einzelnen Beruf in einem größeren Umfang darstellen können. Dann können die sich genaueren vorstellen, was heißt denn Kfz, was ist denn im Holzbereich. In einen Betrieb reinzugehen, gerade bei einem kleineren, das kann ja sehr speziell sein. Also wir haben eigentlich eher so eine Doppelstrategie. Erst in die Berufsbildungszentren rein, der Handwerkskammern in Thüringen, und dann vermitteln wir selber in die Betriebe rein, weil wir wollen, dass die Betriebe da entsprechend haben. Das ist unheimlich notwendig, deswegen fordern wir von der Politik, wir wollen von der Politik, dass die Berufsorientierung nicht nur im Schulgesetz steht, das ist jetzt so, sondern dass auch breitflächig finanziert wird. Denn die Kinder müssen ja aus den Schulen zu uns kommen. Die werden ja nicht gebeamt, die müssen mit dem Bus fahren. Wir halten technische und personelle Ressourcen vor, die finanziert werden müssen. Ja? Und das ist eine hochstaatliche Aufgabe. Das muss sehr auskömmlich finanziert sein. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Wir kämpfen immer wieder darum, dass das passiert. Und die Gelder, die man dort ausgibt, kann man sich einsparen hinten beim Reparieren. Für die Abbrecher. Ja. Denn wie unehrlich wir geworden sind, dass wir denjenigen, der im Studium abbricht, was wir keinem gönnen, den nennen wir nicht Studienabbrecher, wir lügen und sagen, es ist ein Studienzweifler. Ja, offiziell heißen die Studienzweifler. Und da muss man einfach mal sagen, es geht ja nicht darum, dass die Leute gedemütigt werden, aber man kann nur im Leben dann richtig nach vorne kommen, wenn man noch Niederlagen überwunden hat. Und wenn einer ein Nee, ein R, mit 18 eine falsche Entscheidung getroffen hat, weil er sagt, naja, ein Abitur ist die Lizenz zum Studieren und die Lizenz auch zieht und er nach 1, 2, 3 Jahren merkt, das geht nicht, dann müsste es gerade eine hochgesellschaftliche Aufgabe sein, zu sagen, dann komm doch dahin, geh in die gewerbliche Wirtschaft rein, mach eine Lehre, 2 Jahre, immer noch 2 Jahre, ja, dann hast du ein Fundament, nicht nur vom Fachlichen her, das braucht sich ja mit der Zeit, auch von der Persönlichkeit. Er hat Erfolg gehabt, er weiß, wie Arbeiten geht, das, auch im Sozialverhalten verändert man sich. Deswegen, das ist teuer, billiger ist es, wenn man das Geld vorne bei der Berufsorientierung einsetzt und auch schmackhaft macht, auch jungen Leuten aus dem Gymnasium zu sagen, macht euch die Lehre, macht einen Elektriker, wenn ihr später Elektroingenieur werden wollt. Ja.
Okay.
Ich habe das im Übrigen auch so gemacht. Ich habe erst eine Banklehre gemacht und habe dann das BWL studiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, unsere Generation, jetzt wollen wir die Tage nicht zusammenschieben. Ich weiß das auch, also ich bin jetzt bin direkt in die Universität gegangen, komme aber aus einem sehr, sehr handwerklichen Milieu. Aber viele Freunde von mir, weil ich dann zur Bank gegangen bin, haben vorher eine Banklehre gemacht.
Ja, also wie Sie.
Und das hat ihr nicht geschadet, im Gegenteil, die haben auch teilweise sehr davon profitiert.
Ja, durch die Praxiserfahrung einfach schon.
Ja, genau.
Ich habe noch mal eine Frage in eine andere Richtung. Und zwar, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Handwerker oder Handwerksbetriebsinhaber oder ja, Chef, der vielleicht auch mal nach Anreizen sucht. Was kann er denn ja noch tun, damit Mitarbeiter vielleicht sich für ihn entscheiden oder Bewerber an der Stelle sich für ihn entscheiden? Oder, und das liegt eigentlich nah beieinander, was kann man tun, damit Mitarbeiter auch bleiben? Jetzt ist es so, wenn wir das immer sagen, dann hört sich das sehr gefärbt an, weil wir haben natürlich eine Bandbreite von Informationen, die wir weitergeben können, aber auf das Handwerk zugeschnitten. Gibt es da ein paar Dinge, die Sie weitergeben können, weil Sie schon mit vielen gesprochen haben oder vielleicht so ein paar kleine Tipps haben, was man da machen kann?
Ja, natürlich. Natürlich ist es ganz wichtig, wenn man gewinnen und sichern will, Fachkräfte muss man tun. Man muss eben ein gutes Arbeitsumfeld schaffen, man muss eben eine gute Entwicklungsperspektive schaffen. Das sind heute Notwendigkeiten. Vielmals sind viele Betriebe auch dabei, im Rahmen auch steuerlicher Möglichkeiten, Sie wissen, was ich damit meine, dort entsprechende Unterstützung zu geben. Ich kenne viele Betriebe, ich kenne auch eine größere Zahl von Betrieben, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit bei der Führerscheinprüfung unterstützen. Vielleicht auch, je nachdem, wenn es auch arbeitsmäßig sinnhaft ist, mit einem kleinen Firmenwagen, sagen wir, die in Kolonne fahren, dass sie dann auch das entsprechend so nutzen können. Da werden Teile oder der ganze Bereich der Meisterprüfungen bezahlt. Also alles, das jetzt stark in geldliche Bereich reingehen. Und jetzt neuerdings kommt ein drittes Feld, also Fachlichkeit, finanzielle Subunterstützung und drittens das Thema Work-Life-Balance. Ich muss wieder lachen, weil hört sich manchmal bei vielen an mehr als Life-Work-Balance, nicht Work-Life-Balance, aber das wollen wir nicht werten, aber es gibt andere Formen des Zusammenlebens, es gibt andere Bedürfnisstrukturen bei jungen Leuten, das müssen wir respektieren. Das dazu gehört, dass die jungen Männer per se zu Hause sind, wenn Kinder geboren werden. Einmal, was der Staat faktisch erzwingt, sonst wird das Elterngeld reduziert. Aber auch einfach die Bedürfnisstrukturen haben sich verändert gegenüber 45, 50 Jahren. Das ist einfach so, ist auch gut so. Und da muss der Arbeitgeber auch drauf einwirken. Ich kann das auch mal konkret sagen. Es gibt, ich habe einen Betrieb vor mir, jetzt im Ausbaugewerk, Bauausbaugewerk, der früher häufig am Samstag gearbeitet hat, sofern notwendig. Aber das waren schon so 10, 20 Samstage im Jahr, wo dann die jungen, gerade die jungen Männer gesagt haben, gerne, weil da gab es Überstundengeld und heute große Mühe haben, den Samstag überhaupt abzudecken mit jungen Leuten. Weil die sagen, tut mir leid, will bei der Familie sein. Oder die Frau sagt, du bleibst mal hier, weil ich will weg. Also man kann darüber schmunzeln, aber man muss es verstehen, dass die Bedürfnisse anders sind.
Also ich glaube, wenn man das mal betrachtet, ist diese große Überschrift Wertschätzung was ganz Besonderes geworden, in welcher Form auch immer, monetär, aber auch mit, ich sage jetzt mal, auch manchmal mit einem offenen Ohr. Das spüren wir und das kann sicherlich in jedem Handwerksbetrieb also auch so sein, dass man
natürlich
ein persönliches Problem muss wahrgenommen werden, muss auch ein offenes Ohr da sein. Und manchmal ist es eben nicht nur das Geld, sondern es ist vielmals einfach die Hilfe, die vielleicht ein erfahrener Mensch auch mal einen Jüngeren weitergibt.
Ich denke auch, wenn ich schon einen halben Satz sagen darf, Handwerk hat sich immer auch als Familie verstanden. Natürlich, ich sag mal, war der Handwerksmeister war vielleicht der Patriarch, der dann am Hof dann die Kommandos gegeben hat. Ich male mal ein sehr altes Bild. Und ich glaube auch, dass heute es eine große Herausforderung für die Betriebsinhaberinnen und Inhaber in den Handwerksbetrieben ist, sich genau mehr auf die Zwischentöne auch einzulassen, auf das etwas mehr Hinwenden zur Person. Das vielleicht die Generation X und Y. Ist doch X und Y, gell?
Ja.
Man muss überlegen. Können ja nicht mehr so viele kommen, weil Z ist Schluss, nein. Da ist auch, wie gesagt, eine andere Sensorik dafür. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite war Handwerk schon immer Familie. Das würde ich gerne auch Ihren Hörern mal vermitteln wollen. Wer mal in einem großen Konzern gearbeitet hat, ja, da gibt es mehr Möglichkeiten, auch ins Ausland zu gehen. In der Regel sind die Gehälter ein bisschen höher. Aber dort werden auch Divisionen, Geschäftsbereiche, angeschlossene Firmen auch mal von heute auf morgen verlegt, verkauft, verändert. Die Mitsprache ist sehr gering, auch wenn man schon sich hochgearbeitet hat. Im Handwerksbetrieb ist eigentlich das, was Umfragen, was junge Leute in Umfragen ausdrücken, wir wollen mitreden, wir wollen sehen, was getan wird, wir wollen Identifikation schaffen. Ja, das ist ein Handwerk. Wenn Sie in einem 10-Mann-Betrieb im Handwerk arbeiten, da sitzen Sie, vielleicht auch ein Stück idealisiert ausgedrückt, noch am Frühstückstisch, da werden die Probleme besprochen, da werden die Erfahrungen des Tages, des Vortages ausgetauscht. Da ist Miteinander, da ist Familie. Das sind die Vorzüge von Handwerk.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich muss jetzt auch sagen, wir müssen jetzt fertig werden. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich möchte mich bedanken für den ganzen Input und fürs Gespräch, war super interessant. Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft bestimmt nochmal zu einem ähnlichen Thema uns zusammenfinden werden. Und wenn wir wieder in größerer Gruppe, dann vielleicht nochmal bei der einen oder anderen Podiumsdiskussion, die wir in der Vergangenheit schon mit Gästen hatten. Bedanke mich auch bei dir, Norbert. Ich verabschiede mich wie immer von unseren Zuhörern damit. Es war ein innerliches Blumenpflücken.
Dankeschön.
Bleiben Sie gesund, bis bald.